Geist Gottes, wir laden dich ein, als der, der uns in alle Wahrheit leitet. Weil ohne dich passiert nichts. Aber Herr, mit dir kommt eine Wucht vom Himmel. Kommt der Durchbruch in unser Herz. Und wir laden dich ein, Geist Gottes, als der, der durchbricht heute Abend. Und danke, dass du da bist. Amen. Die mich noch nicht kennen, ich bin Oberländer. Ich bin in Spalding aufgewachsen als Bauernsöhnli und habe dann im Forellensee-Garage Automech gestiftet. Einmal. Und dann habe ich in St. Steffen ein paar Jahre gewerkt bei Bärenmax als Dörfmech. Das war eine ganz coole Zeit gewesen. Und Landmaschinenmech. Aber nachher ist etwas Spezielles passiert, was mein Leben sehr hat verändert hat. Es war nämlich so, dass Gott gerufen hat. Und zwar, in dieser Zeit hat man ja noch die Nordwand im Sologang gemacht. Und so, ich war einmal so in einer Wand, ganz allein. Und dann höre ich, wie jemand meinen Namen ruft und sagt, Markus. Ich bin Händler geklopft, sieht Hühnervogel, was ist denn da los? Und dann sagt er, jetzt bist du noch jung und gehst dort her, wo du willst. Aber ich möchte dich herführen, wo ich will. Mach eine theologische Ausbildung und dien mir. Und ich dachte, das ist ja schon das Schlimmste. Weißt, Pfarrer war für mich das Letzte auf der Berufsliste, das Letzte vom Letzten. Und dann, das zweite Mal in der Wand, genau das Gleiche passiert. Und das dritte Mal in der Wand, genau das Gleiche passiert. Und ich dachte, jetzt ist etwas nicht mehr gut. Und dann habe ich gesagt, entweder spinne ich oder irgendwie müssen wir als Mensch auch noch sagen. Und ich dachte, okay, jetzt gehe ich jemanden besuchen und das ist ein älteres Ehepaar und dann muss mir das irgendjemand von denen sagen, aber die werden es mir sicher nicht sagen, da muss Übernatürliches passieren. Wenn ich einen Besuch mache, ist gut gegangen, bis kurz vor dem Schluss kommt die Tächter aus dem Nebenzimmer und sagt, du hörst den ganzen Abend Stimme und sagt, du bist jetzt noch jung, gehst jetzt her, wo du willst, aber du hast die Hände ausstrecken und andere wird dich führen, woher du nicht willst und du sollst eine theologische Ausbildung machen und Gott dienen. Und dann habe ich gesagt, Hühnervogel. Jetzt gehe ich ins Gstaad besuchen, die werden sicher nichts von dem reden. Dann ist es ganz gut gegangen am Abend, bis die Frau ist am Abwaschen war, Kochin. Plötzlich kommt sie ins Türgris und sagt, du, ich kann fast nicht mehr abwaschen. Ich höre die ganze Zeit die Stimme, ihr wisst das Verse schon. Und dann heisst es, du sollst eine theologische Ausbildung machen und Gott dienen. Dann dachte ich, aha. Dann bin ich nochmal auf eine Skitour gegangen, zwischen dort hoch und habe gesagt, Gott, wer kann ich noch fragen? Dann habe ich ganz deutlich gehört, wie Gott sagt, frag die Chef. Dann habe ich gesagt, super! Da gehe ich sofort, weil der hat mit dem nicht an Hut. Dann bin ich zu ihm gegangen und gefragt, ich habe ein Problem. Dann hat er mir gesagt, ich weiss was. Der erste Tag, als ich dich angestellt habe, habe ich Stimme gehört. Und jetzt ist Salva nachher. Du sollst eine theologische Ausbildung machen und Gott dienen. Dann habe ich gesagt, aha, jetzt gilt es schon ernst. Dann war es endlich noch gut gewesen, weißt, da hat man ja im Winter nicht so viel Bütz gehabt. Im Sommer habe ich dürfen, kann ich Zweig machen. Dann im Winter so Modul können machen, wie so Wintersemester, dann wieder so Wintersemester, Wintersemester, dann in der Schweiz einen Abschluss können machen, dann in England und so. Dann irgendwann bin ich da ausgebildet, da Theologe für das. Aber nachher habe ich noch gedacht, und jetzt dann nachher das umzusetzen. Da habe ich auch noch lange gewartet und gesagt, oh nee, jetzt bin ich auf ausgebildet, aber nachher das zu machen, habe ich mich lang gewährt. Aber dann ist es mir ähnlich gegangen wie dem Petrus. Wir haben heute die Geschichte von Petrus. Und Petrus ist ja folgendermaßen gegangen. Er war ja Geschäftsinhaber vom Fischereibetrieb Söhne von Jonas AG. Es ist ja letztlich ist Simon, Sohn des Jonas. Und das war noch der Andreas. Und eines Tages kommt Jesus vorbei und sagt, komm, folge mir nachher. Und dann hat er Fischerboot, Fischernetz und Papa und alles lassen. Und mit dem Bruder zusammen ist Jesus nachher gefolgt. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt morgen in deiner Bütze, wo du am Bügeln bist, kommt einer vorbei und sagt, das Kombi abziehen, komm, wir kommen jetzt, wir folgen Jesus nachher. Und der Petrus war ja noch geheiratet. Und er hat ja dann in 3 Jahren, als er mit Jesus ist gefolgt, nicht so viel seine Frau gesehen. Einer, wo Jesus ist vorbei kam, noch die Schwiegermutter hat geheilt und so. Aber der hat alles losgelassen. Und schau, eins ist es, wenn wir Jesus nachfolgen, dann verlassen wir etwas, das wir im Zentrum haben. Und ich merke, es lohnt sich immer, das loszulassen, was wir im Zentrum haben. Und ich hatte dann einen guten Lohn. Dann war das Pastorenlöhnchen, ich war ziemlich tiefer. Und ich merkte, ich war bereit, sehr vieles loszulassen. Und nachher, da in meinem Büro zu sitzen, zu tun, anzufangen als Pastor, da hatte ich das Gefühl, ich drehe durch, verstehst du? Weil ich bin kein Bürolist. Dann bin ich rausgegangen auf die Strasse, habe angefangen, die ersten Trögler zu Jesus zu führen, habe die nachher da ins Büro hineingenommen, sie nicht gewusst, wo übernachten, dann haben sie mir das Büro ausgeraubt und so. Die haben natürlich auch Geld gebraucht für ihren Stoff und so. Aber immer mehr Menschen sind frei geworden. Man merkt, wie Menschen in einem Moment sind frei geworden von harten Drogen. Ich sehe, das ist übernatürlich. Einmal eine Familie, die in der Droge war, hat mir eine Frau gesagt, du, jetzt sind die frei geworden, was machen wir mit denen? Ja, dann haben wir die noch daheim aufgenommen. Wir hatten vier Kinder und die Frau und ich auf dem Balkon übernachtet. Das war so die Story am Anfang. Aber es hat sich gelohnt, alles zu verlassen, um etwas zu finden, was mehr ist. Mit dem Jesus unterwegs sind. Und bei Petrus lesen wir eins, er war ein sehr mutiger Mensch. Eines Tages, als er sieht, Jesus auf dem Wasser sieht, zu laufen, sieht Petrus im Bötlein, «Hallo, da, ich will doch gerade kommen.» Wir lesen dann nachher in Matthäus 14, Vers 28, «Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser.» Die anderen Angst, dass sie im Boot geblieben sind, ja, nicht einsteigen, das ist sowieso eine Welle, so eine ganz blöde Geschichte. Aber Petrus hat gesagt, nein, das will ich wagen. Wir wissen die Geschichte, er hatte noch einen Sinkprozess. Also. Aber er ist wenigstens einer der Einzigen, der auf dem Wasser gelaufen ist. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal hat. Hat jemand schon mal geschafft? Ja, hier jetzt aber keiner. Aber die meisten schaffen das nicht, er hat es schon probiert. Aber das heisst, er war wenigstens mutig und hat den Schritt gemacht auf Jesus zu. Und schaut, der Mutige erschreckt erst nach der Tat. Und Jesus war allgemein mutig. Er hat ihm geredet, bevor er überlegt hat und so. Und zu dem passe ich auch noch ein bisschen. Zum Beispiel, wo Jesus nachher gesagt hat, ich würde nach Jerusalem gehen und dort würde nicht gekreuzigt werden. Und so sagt nachher den Jünger, ihr werdet mich alle zusammen verleugnen und so weiter. Dann sagt aber Matthäus 26, 35, sagt nachher Jesus, sagt der Petrus, ach, wenn ich mit dir sterben müsste, ich will dich nicht verleugnen. Er hat gesagt, ich habe keine Menschenfurcht. Ich würde dich nicht verleugnen. Da hat er sich masslos überschätzt. Das habe ich auch schon manchmal in meinem Leben masslos überschätzt. Und schau, das mit dieser Menschenfurcht, das ist noch so ein Ding für sich. Ich weiß nicht, wer das von euch auch kennt. Zum Beispiel von Jesus zu erzählen. Menschenfurcht, der Gacke doch, sagst du natürlich, darf ich da? Was denken die alle zusammen? Und hier im Simmental, wo jeder kennt, und so ist das noch ein bisschen speziell. Gell, du von Jesus erzählst, Stündler, bist du sowieso. Ich meine, das bist du sowieso. Dann hast du eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich sonst geniert. Dann könntest du eigentlich gerade gebig weiterfahren, von Jesus zu erzählen. Bei mir ist eins passiert, wo mir die Menschenfurcht endgültig austrieben hat. Ich war noch in St. Stephan, weiss noch, in einer Nacht, ich weiss nicht, warum dass mir das passiert ist. Plötzlich habe ich erlebt, was es heisst, von Gott trennt zu sein. Das war höchstens vielleicht eine Sekunde, zwei gewesen. Und das war irgendwie in der äußersten Finsternis an einem Ort, wo Gott nicht mehr gegenwärtig ist. Hier auf dieser Erde ist ja Gott immer gegenwärtig, ist immer da. Und das war ein Moment, wo ich merkte, Gott ist nicht mehr da. Da ist also Heulen und Zähne knirschen nur ein Vorname. Das ist so etwas Brutales. Das war so brutal, ich bin 3 Tage nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich wusste, der schlimmste Zustand ist die Trennung von Gott. Das ist so absoluter Horror. Und dann habe ich eine 40-tägige Fastenzeit angehängt, bin in die Alphütte hochgegangen. Und am letzten Tag, als ich dort oben gefastet habe, hat es plötzlich gemacht, wie hat sich der Himmel aufgetan. Und ich habe eine Dimension gesehen. Es war so glasklar. Das gläserne Meer, so siehst, bis auf den Grunddach. Alles ist etwas ähnlich wie hier. Es hat wunderbare Bäume, es hat wunderbare Früchte, es hat Blumen, es hat Berge, es hat Flüsse, glasklar. Alles so schön. Und dort ist so ein Frieden, so die Gegenwart von Gott, das ist unaussprechlich schön. Man merkt, das ist der Ort, wo Gott für die bestimmt hat, die ihm nachfolgen. Und der andere Ort ist der Ort, wo Menschen ohne Gott leben. Und von diesem Moment an hat das mir die Menschenfurcht austrieben. Ich habe gesehen, meine Kollegen, die müssen das alle wissen. Und ich war dann noch Präsident des Gletscherclub hier im Oberland und ich habe denen allen von Jesus erzählen. Und tatsächlich sind ein paar zum Glauben gekommen. Einer ist sogar jetzt Pastor in Tieracher. Meine Bergsteiger-Kollegen anfangen zu Jesus führen und die anfangen zu glauben an Jesus. Am Arbeitsplatz habe ich angefangen, von Jesus zu erzählen. Einfach, es hat mir da, verstehst du? Ich habe gar nicht müssen. Ich weiß nur, bei der 9. Pause habe ich einfach so ein bisschen vom Heiland erzählt. Und so. Und eines Tages ist einer der Büter zu mir gekommen und gesagt, kann ich nur mit dir mal reden, wie man Gott persönlich kennenlernen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du heute Abend kommen. Dann ist er gekommen, immer da im Wohnzimmer drin, habe ihm den Weg zu Gott gezeigt und gesagt, schau, so kann man Jesus persönlich kennenlernen. Und dann hat er immer so einen Kupferring angehabt. Und der Kupferring hat er geglaubt, dass der immer bewahrt und beschützt und heilt und dass das gut ist und so. Und nachher immer noch zu Jesus geführt. Und dann nachdem hat er so die Gegenwart von Gott erlebt, der Heilige Geist ist ins Herz hineingekommen, ist so etwas Neues passiert. Dann fragt er, wo ist mein Kupferring? Den hat es nicht mehr gegeben. Den haben wir nie mehr gefunden. Er ist hier, der Roland Kuhne. Er ist er zum Glauben gekommen. Es ist eine ganze Familie. Der Schlagzeuger ist dahinter. Und so weiter, der Sohn. Ich könnte euch von X Simmentaler erzählen, die in dieser Zeit dürfen zu Jesus führen durfte, die jetzt aber ganze Familie mit Gott unterwegs sind. Verstehst du? Aber wenn du nicht mehr Hemmungen hast, wie der Petrus, der sagt, lieber ein ist zu viel mutig sein, dann lohnt sich das. Dann lohnt sich das. Einfach von dem Jesus zu erzählen. Und was ich heute Abend möchte beten, dass die Oberländer mal endlich freigesetzt werden. Verstehst du? Von dem Jesus zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr die Live-Net-Studie gerade gelesen habt, die diese Woche rausgekommen ist, die sie in Amerika gemacht haben, von den Kirchgängern. Und da heisst, dass die Hälfte der Befragten in den letzten 6 Monaten niemandem von Jesus erzählt. Ich frage jetzt hier nicht, wer in den letzten 6 Monaten niemandem von Jesus erzählt. Aber denen, die Amerikaner sind natürlich schon schlechter als wir. Die haben das nicht hergebracht. 56% beten mindestens in einer Woche, dass sie das Evangelium weitergeben können, aber sie tun es trotzdem nicht. 48% die Beziehungen aufbauen mit Nichtchristen und haben gute Beziehungen, aber sie erzählen ihnen gleich nichts von Jesus. Ich wünschte einfach eins, dass du so einen Pfupf im Viertel hast und weißt, von was du erzählst. Wo du merkst, ich kann nicht anders als von Jesus erzählen. Ich kann nicht anders. Es rettet mir. Ich weiß noch näher im Militär. Bin ich näher vor einem Kompaniekommandant hergestanden und gesagt, ich brauche in diesem Weg einen Raum. Er gibt für was? Ja, für einen Morgen Frühgebet zu machen und so, Andacht und so. Und er sagt, ja, kommt das gut? Und er sagt, ja, das kommt gut. Und er sagt, ich war am Militärspiel. Dass ich am Morgen, bevor das Antritt zu verlesen ist, eine Stunde vorher, sind so 10 bis 12 Soldaten gekommen, die zum Teil Gott nicht kennt. Wo man miteinander Gott erlebt. Und im Militär dürfen Menschen zu Jesus führen. Ich habe einfach nichts gekannt. Es war mir einfach gleich, was die Leute denken. Das ist doch viel schlimmer, wenn ich auf den Weg zur Hölle laufe und niemand sagt ihm etwas. Das kann ich nicht. Hey, dann muss das etwas wissen von dem. Und schau, ich habe nicht evangelistischen Druck. Ich muss niemandem erzählen. Aber es tut mir. Es tut mir. Gestern bin ich noch ein paar Leute besuchen vor Kirchen, die im Spital sind und so. Dann bin ich im Ende Spital gerade am Rauslaufen gewesen. Während dem Rauslaufen habe ich dann meine Stimme gehört, wo Gott dann sagt, hast du die Frau gesehen, da links da hinter sitzen, da beim Eingang? Ich sage, nein, noch nicht. Dann schaue ich zurück, dann sehe ich die Frau. Dann bin ich zu ihr gegangen und habe gefragt, wie es ihr geht. Dann hat sie gesagt, gar nicht gut. Sie wollte sich das Leben nehmen. Und wegen dem war sie jetzt auch da gewesen. Ihr Leben habe ich gar keinen Sinn. Es hat überhaupt keinen Sinn. Dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ich bin Pfarrer, könnt ihr sonst für euch beten? Dann sagt sie, an das hätte ich jetzt noch nie gedacht. Ich hätte noch nie daran gedacht, dass das helfen könnte. Dann habe ich gesagt, doch, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Er hat Leben im Überfluss bereit für euch. Nicht tot, sondern Leben. Dann hat sie gesagt, noch so gern, betet für mich. Dann hat die Frau eine solche Begegnung mit Jesus, zutiefst berührt. Und sie sagt, das ist jetzt all der Weg. Und so treffe ich immer wieder Menschen. Und dann hier im Simmental dürfen relativ viele Leute zu Jesus führen, aber jetzt ohne Spiez mehr als 500 Menschen, weil es passiert mir ging um mich. Schon dieses Jahr sind x Leute zu Jesus. Es passiert einfach. Weil das sind so viele Menschen, die einen Hunger nach Gott. Die sind weit weg von Gott. Und schau, es braucht nur ein Herz vor Barmherzigkeit. Ein Herz vor Barmherzigkeit. Ich weiß, jedes Mal bin ich auf dem Bahnhof vorbeigefahren und dann höre ich wieder die Stimme und sagt, lauf durch den Bahnhof durch, dort ist jemand, der auf dich wartet. Das Auto hergestellt, lauf durch den Bahnhof durch, dann kommt einer direkt auf mich zu und sagt, bist es du der mir den Weg zu Gott zeigt? Dann sage ich, ja. Dann hat er gesehen, ich bin daheim auf dem Sofa gesessen, dann hat er gesagt, lauf durch den Bahnhof durch und dort wird einer auf dich zu suchen, der wird dir den Weg zu Gott zeigen. Dann dürfen zu Jesus führen. Und weißt du, ich denke, Gott will uns in eine übernatürliche Dimension führen, wo wir im Geist leben und nicht in dem, was wir selber machen, sondern übernatürlich. Und ich laufe ins Zentrum rauf, sehe eine Frau, die mir eine Brücke runterschaut. Und in dem Moment sagt mir der Heilige Geist, die will sich das Leben nehmen. Die will auf die Autobahnbrücke runterspringen. Und ich dachte, was mache ich denn? Dann hat mir wie Gott gesagt, sage ihr, es gibt Leben im Überfluss. Dann bin ich zu ihr gegangen und gesagt, Entschuldigung, Gott möchte euch Leben im Überfluss geben. Dann sagt sie, nein, jetzt wollte ich mir gerade das Leben nehmen. Und ich sagte, nein, Gott hat Leben im Überfluss. Ich kann nicht gerade rüberkommen, hier ins christliche Lebenszentrum, dort haben wir Seelsorger und meine Tochter und sie dürfen zu Jesus führen. Und weißt du, es ist so einfach, Menschen zu Jesus zu führen, weil der Heilige Geist hat alles vorbereitet. Morgen hat es Leute, die sind vorbereitet. Nicht du hast es gemacht, sondern der Heilige Geist. Und du kannst nur das machen, was er sagt und das tun. Und ich kann dir sagen, es gibt nichts Spannenderes. Ich bin auf eine Woche gespannt, die vor mir ist. Ich weiß nicht, was er alle macht. Und du merkst, wow, es ist so cool, mit dir unterwegs zu Jesus. Und es sind so viele Menschen, die offen sind für Jesus. Und schau, es gäbe x Familien, die heute total zerstört wären, wenn wir sie nicht zu Jesus führen dürfen. Wenn ich heute in die Kirche schaue, sehe ich hier jemanden, der auf dem Weg war, zum Verderben. Und heute haben sie eine gesunde Familie. Da war eine Ehe kaputt. Da hatten Leute keine Arbeitsstelle gehabt. So 6 Leute, die mich Gott übernatürlich hat zu ihnen geführt, dass sie auf dem Weg sind, das Leben zu nehmen. Und dann ist noch der Bettler vorbeigekommen und gesagt, halt, es gibt Leben im Überfluss. Und weißt du was, wenn jeder Christ geführt wird vom Heiligen Geist übernatürlich, gibt es keinen Selbstmord mehr. Dann bist du vorher dort. Und ich glaube, der Heilige Geist will uns führen zu Menschen, die total kaputt sind. Herr Petrus ist geführt worden vom Heiligen Geist, übernatürlich. Ja, das erste war der Mut von Petrus. Das zweite ist auch, der Petrus eine grosse Korrekturbereitschaft gehabt. Schau, das ist auch etwas Entscheidendes für unser Leben. Der Petrus hat ja nachher eben auch noch ein grosses Maul gehabt. So. Als er nachher auf dem Weg war zur Kreuzigung, hat Petrus ihm gesagt, das soll dir ja nicht passieren, geh nicht nach Jerusalem. Und in Matthäus 16, Vers 23 heisst, nachher Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Das ist nicht unbedingt ein Kompliment, wenn jemand sagt, geh weg von mir, Satan. Aber der Petrus hat das wie angenommen. Er hat gemerkt, Jesus will mir lehren, den schwierigeren Weg zu gehen. Nicht einfach der bequem. Und Jesus ist den schweren Weg gegangen bis zum Kreuz. Schau, in unserem Leben braucht es immer wieder Korrekturbereitschaft. Ich habe hunderte von Fehlern gemacht. Aber immer wieder gemerkt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und Demut ist das Geheimnis, das Gott uns brauchen kann. Und wie manchmal bin ich auf der Knie und gesagt, Gott, bist mir gnädig. Ich brauche dich, ich kann es selber nicht. Und wir brauchen immer wieder Korrekturbereitschaft. Das andere ist zum Beispiel Verantwortung. Jesus hat dem Petrus Verantwortung übergeben für die erste Gemeinde. Wir lesen in Matthäus 16, Vers 80, ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle wird sie nicht überwältigen. Petrus war einer der vollmächtigsten Diener, die wir überhaupt zumal gesehen haben, in der ersten Gemeinde. Also das war so eine Vollmacht von Gott, das war gefüllt vom Heiligen Geist. Zum Beispiel, es heisst in Apostelgeschichte 5, Vers 15, heisst so, dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Barren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens der Schatten auf einige von ihnen fiele. Schau, das ist so eine Autorität und Vollmacht, dir gegeben für Kranke zu beten. Und das sind um dich herum so viele Kranke, wo du kannst in der Autorität von Jesus beten. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in der Mongolei war, es sind so viele krasse Heilige passiert. Dann habe ich das erste Mal erlebt, jemand, der nie gehört hat. Das erste Mal gehört hat, ist die Frau gesehen. Nach dem Gebet, wie die hat gehört, die uns nachher bedient, beim Tisch das Essen parat macht und die ganze Zeit wieder gestrahlt. Ich höre, ich höre, ich höre. Und dort haben sie nachher, wenn wir so durchgelaufen sind, in der Straße, sind links und rechts die Leute auf dem Bett schon parat gehabt. Wir können nicht nur vorbeilaufen und die Leute beten, sie vor den Häusern gewesen. Und dort habe ich Wunder gesehen, was ich sonst nie gesehen habe. Oder jetzt bin ich gerade in Südafrika gewesen, und habe gesehen, wie blind sie sehend werden. Wie Lahmige sehend werden. Wie Krebskranke gesund werden. Übernatürlich. In anderen Ländern ist noch eine grossere Offenheit für das. Aber selbst bei uns erleben wir immer wieder Wunder. Zum Beispiel eine Nachbarin gehabt, die ist eines Tages zu mir gekommen und hat gesagt, würdest du bei mir die Abdankung machen? Weil ein Hirntumor, ich kann noch Wochen leben, dann stirbe ich, sagen mir die Ärzte. Und nachher habe ich gesagt, das kann ich machen. Am nächsten Tag sehen sie vorbeikommen. Und dann hat es aus mir heraus geredet, ohne dass ich überlegt habe. Das ist eben, wenn man ein bisschen mutig ist. Dann habe ich gesagt, du wirst nicht sterben, sondern leben. Weil Gott macht ein Wunder bei dir. Kaum habe ich es gesagt, bin ich wieder zurück in die Wohnung an der Mauer. Sie gesagt, das müssen wir beten. Dann habe ich gesagt, ich stirbt nicht, sondern lebt. Was ist davor? Im Inselspital gewesen, haben sie gesagt, schau, wenn wir operieren, wir machen es gar nicht, aber wenn wir operieren, kannst du nichts mehr sehen, nichts mehr reden, nichts mehr hören und so weiter. Alles bist im Rollstuhl und fertig. Dann hat sie aber den Glauben bekommen, den ich gesagt habe, du wirst leben. Dann ist sie noch in Basel, ins Unispital, und die haben gesagt, wir werden operieren, aber du musst unterschreiben, dass du dann nichts siehst, nichts hörst und so weiter, dass du im Rollstuhl bist und total behindert. Aber sie hat gewusst, der Bettler hat gesagt, sie wird leben und Gott wird das Wunder tun. Dann hat sie die Operation geschehen. Nachdem hat sie gesehen, hat sie gehört, hat sie gar keine Behinderungen gehabt. Ist wirklich absolut geheilt gewesen. Und das hat nur Gott können tun. Alle Ärzte gesehen, es hat noch nie jemanden gegeben, der einen solchen Tumor überlebt hat. Sie ist die allereinzige in der Schweiz, die es jemals hat gegeben. Ja, jetzt gäbe es x Geschichten, die ich erzählen könnte, wo übernatürliche Wunder sind passiert. Also zum Beispiel die andere Nachbarin ist vorbekommen und gesagt, du, wir bekommen ein mongolisches Kind. Und der Mann sagt, abtreiben. Aber ich will doch nicht abtreiben. Nein, in dem Moment sagt der Heilige Geist zu mir, da kommt ein kerngesundes Kind auf die Welt. Ich bete für dich, dass du ein kerngesundes Kind auf die Welt bringst. Dann müssen wir sie dafür zu Jesus führen. Und dann ist natürlich so, gegen 9. Monat her, ich habe schon ein komisches Gefühl bekommen. Sie hat dann gesagt, ich mache keine Untersuchungen mehr und so. All die Untersuchungen waren vorher nur mongoloid gewesen. Und nachher an der ersten Bette, weißt du. Dann kommt ein kerngesundes Kind auf die Welt. Und wisst ihr, die Joel ist jetzt 18-jährig und ist so mit Gott unterwegs. Wisst ihr, wie viel das nicht passiert, wenn wir nicht im Glauben handeln, wenn wir nicht das machen, was Gott sagt. Oder da ist eine Kirche gekommen, die gesagt hat, ich habe 220 Blutdruck, das ist tödlich. Und mein Arzt sieht sofort ins Spital, ich sehe nicht, ich gehe in die Kirche. Dann ist sie in die Kirche gekommen, haben wir gesagt, das beten wir. Dann haben wir gesagt, wir testen den Blutdruck. Dann ist auch auf 140. Dann hat sie gesagt, okay, dann gehe ich erst dem Arzt zeigen. Dann musst du nicht mehr ins Spital. Das ist gut. Und dann ist sie aber weiter in die Kirche gekommen, dann hat sie noch Dialyse müssen, also 3-mal in der Woche. Dialyse, die Nieren waren also wirklich total tot gewesen. Dann hat sie gesagt, jetzt lasse ich beten, dass meine Nieren geheilt werden. Dann haben wir betet, dann ist sie am nächsten Montag wieder an die Dialyse gegangen und hat dieser Krankenschwester gesagt, jetzt bin ich so manches Jahr hier gewesen, das ist die letzte Woche, aber jetzt komme ich nicht mehr. Also ich mache nur bis am Freitag und dann komme ich nicht mehr. Ich wollte am Freitag einen Test mit den Ärzten und dann komme ich nicht mehr hierher. Und dann hat die Schwester gesagt, sie sind jetzt schon etwa 30 Jahre hier bei dieser Dialyse. Und sie haben noch nie jemanden erlebt, der nicht mehr sie gekommen. Noch gar nie. Das gäbe es nicht. Und dann hat sie gesagt, dann kann ich schauen, was am Freitag. Dann am Freitag hat sie diesen Test gemacht. Dann hat der Arzt festgestellt, sie ist kerngesund. Sie ist von diesem Moment an nie mehr an Dialyse. Nie mehr. Jetzt könnt ihr Story für Story erzählen, was der Heilige Geist macht. Versteht ihr, wir sind ein Gott von den Wundern. Wir sind ein Gott von Kraftwirken. Wir sind ein übernatürlicher Gott. Das heisst nicht, dass immer alle sind geheilt worden. Wir haben ja Leute beerdigt. Aber weißt du, bist du ja wenigstens auf dem Heiland, wenn du Jesus hast kennt und so. Manchmal tun wir so hier einrichten, dass wir ewig da bleiben. Das bringt ja auch nichts, verstehst du? Aber wenn hier Gott will, Wunder tut, ist es vor allem Leute, die Jesus nicht kennen. Klar, der Christ auch. Aber wir sehen, wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Und Gott hat mir in letzter Zeit so viele Türen aufgetan, auch zu Bauernbetrieben, die ein riesiges Mess haben, wo so viel kaputt ist, wo Krankheiten waren. Wir hatten zum Beispiel einen riesigen Betrieb, einen Bauernbetrieb, und dem ist fast jede Woche ein Tier gestorben. Er ist nicht Christ. Er hat nicht gehört, dass man da beten kann. Und wir sind dort ein zweites Mal beten. Und jetzt ist das schon 1,5 Jahr her. Und er hat gesagt, seitdem ist nie mehr ein Tier krank geworden. Weißt du, was wir für Autorität haben in Jesus? Und ich glaube, das wird sich anfangen umreden. Wie dann zumal beim Petrus. Sie Wunder und Zeichen passieren, Kraftwirkungen. Und Gott hat uns berufen für mehr. Wir müssen einfach denken, ja, bei mir passiert sowieso nichts. Ja, probier es mal aus. Dann merkst du, dass etwas passiert. Das sind Leute, die du beten kannst. Und schau, die meisten Leute haben kein Problem, wenn du fragst, darf ich für dich beten? Die allermeisten sagen, ja. Und dann passiert etwas. Aber jetzt möchte ich noch zum Zentralen kommen, zum Schluss von Petrus. Ich kann den ganzen Abend hier eine Haufen Geschichten erzählen, was Jesus da macht. Aber ich möchte in dem allem Jesus die Ehre geben. Sonst ist es nie mehr. Es ist nie mehr, es ist allein er. Und manchmal frage ich mich sowieso, wie hat Jesus so ein Bauernsöhnchen aus dem Simmental anfangen brauchen? Weißt du, ich komme mir immer noch als unnützer Knecht vor, der absolut nichts kann. Aber ich weiss, dass der Jesus ist so etwas von gut. Er kann mehr tun. Und ich merke einfach, der mutige Schritt, der lohnt sich. Und Gott stellt sich zu dem. Jetzt kommen wir zum Schluss von Liebe. In Johannes 21, 15 lesen wir, wo Jesus gestorben und auferstanden ist, er bei den Jüngern begegnet am See Genezareth, wo sie nachher dann noch gefischt und nichts gefangen haben. Zumal haben sie noch einen riesen Fang gemacht, wo sie das Netz auf der anderen Seite ausgeworfen. Dann hieß sie, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder sprach er zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er ihm zum dritten Mal gesagt hatte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst dahin, wo du wolltest. Das ist eben der Berufungsvers, den Gott mir gegeben hat. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber, sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen will sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. In Bezug auf Weide, meine Schafe, das war ja eigentlich mein Berufungsvers gewesen. Und nachher hat es x Leute gegeben, die mir das immer prophetisch gesagt haben. Ich konnte sie in London oben oder in Südamerika sein oder in Amerika. Überall haben sie gesagt, Weide, meine Schafe. Ich habe 3 Krawatten bekommen, mit drauf geschrieben, Weide, meine Schafe. Ich habe Kärtchen bekommen, Weide, meine Schafe. Die ganze Welt hat gesagt, Weide, meine Schafe. Manchmal habe ich gedacht, ich bin von einem Schafbauer. Aber weißt du, bis das ich gemerkt habe, dass nicht nur Schaf in der Kirche sind, sondern der Schaf außerhalb der Kirche. Es hat Schaf, die ich weiden soll, die außerhalb der Kirche sind. Und das heisst, in meinem Block, unterdessen ist es so, dort in meinem Quartier, wo ich bin, habe ich schon die Hälfte von Menschen zu Jesus führen. Die kommen schon alle zusammen am Sonntagmorgen in die Kirche suchen. Und ihr könnt jetzt wieder Geschichten erzählen, die so berührend sind, so tiefst berührend. Da ist einer eingezogen. Wo alle gesagt, das ist ein Schwieriger, das ist ein Komischer, der redet nicht und so weiter. Mit dem musst du keinen Kontakt haben. Und ich sage, wir laden den ein zum Essen. Dann haben wir nicht geladen zum Essen, weil das ist ein Schaf, gell? Das ist ein Schaf. Dann haben wir nicht geladen zum Essen. Er hat Futter gebraucht. Und dann haben wir gemerkt, okay, er ist Bergführer. Und da ja auch ziemlich ins Berg gegangen. Wir sind zusammen Sport klettern. Dann haben wir dort, wer hat mal gefragt, hast du schon mal über Gott nachgedacht? Dann hat er gesagt, Gott, gibt's den? Ich sagte, ja, den gibt's. Dann habe ich nochmal geklettert und dann gesagt, hast du jetzt über Gott nachgedacht? Wir hatten da nächste Woche einen Anlass bei unserer Kirche. Kannst du mal schauen, kannst du mal zulassen, es geht um Gott und die Welt. Und er kommt und dann haben wir am Schluss von dem Gottesdienst, macht er vorne Aufruf, dass du vorkommen kannst und dein Leben Jesus anvertrauen. Und er kommt Tränen überströmt vor und steht als Erster da vorne und sagt, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Und er hat so eine Wiedergeburt erlebt. Der Heilige Geist ist reingekommen. Und er läuft so mit Jesus, verstehst du? Nachdem hat er nichts mehr anderes können, als von Jesus erzählen. Als Bergführer hat er so viel Gebetserhörung erlebt, was manchmal Nebel hat er gehabt, hat er gesehen, im Namen Jesu fort mit diesen Wolken. Und ist der einzige Gipfel gewesen, wo nie keine Wolken waren. Und er hat wunderbar Ausblick gehabt, während dem alle anderen Führer auf den anderen Gipfel nichts gesehen. Und er hat so erlebt, wie Gott ihm hat übernatürlich einfach Hilfe gegeben. Dann hat er das Gefühl gehabt, Amis Grossi ist ja im Altersheim, ich muss das noch zu Jesus führen. Er hat mich gefragt, wie das geht. Und gesagt, schau, das Übergabegebet, so und so kannst du es machen. Dann ist er zum Grossen gegangen und gesagt, du weißt was, ich habe Gott persönlich kennengelernt. Kann ich dir das zeigen, wie das geht? Dann sagt er, du, das habe ich immer gesucht. Ich habe den Pfarrer gefragt, der hat keine Ahnung, wie man das macht. Und du weißt das. Und ich sagte, ja, ich weiss das. Schau, ich kann dir das alles zeigen, alles erklärt, das Kreuz zeichnet und so weiter. Und ich sagte, so können wir es machen, und dann kann ich dir das vorbeten. Dann hat er angefangen, die ersten Sätze zu beten, dann ist er so berührt worden vom Heiligen Geist und geht ans Fenster führen und gerannt ins lauter Wasser, kommt wieder zurück und sagt, Grossi, wir sind auf dem Weg dazu, wir lernen Jesus kennen. Hat es noch fertig gemacht und das Grossi hat so Erfüllung vom Heiligen Geist erlebt. Wirklich extrem. Dann hat er noch ein Buch gegeben, Jesus unser Schicksal, dann hat sie das davon lesen und gesagt, genau das habe ich gesucht. Dann später, einmal ist er wieder Besuch machen, dann hat er gesagt, hat das Grossi gesagt, du, ich werde jetzt eigentlich zu Jesus gehen, weil mein Leben ist jetzt abgeschlossen und so, ich habe alles gemacht und so. Kannst du dafür beten, dass ich jetzt da zu Jesus gehen kann? Dann hat er gesagt, ja, mal, das können wir. Hat es gemacht, eine Stunde später ist dann das Grossi beim Heiland gewesen. Dann hat er gesehen, das wird unheimlich. Darum muss er aufpassen, was er betet. Es gibt so viele Menschen, die zu Jesus sind gekommen, die heute viel wilder tun als ich, verstehst du? Und das ist schon ein bisschen viel etwas, weißt du? Und das macht so Spass, wenn du merkst, dass um dich kommst, Schaf. Vielleicht ist dein Chef ein Schaf. Ich sage, oh, Halleluja. Das hat mir noch gar gefehlt. Vielleicht denkst du, das ist ein Schafbock, aber trotzdem. Aber einem Schaf gibst du ein bisschen Nahrung. Ich habe in meinem iPhone so 80 Namen drin von Menschen, die ich für sie bete, die ich mich lernen kenne. Und nachher Geburtsdatum drin habe und ging um mich jemanden nachfragen und einen guten Tag wünschen und so. Und die sagen mir viel, du bist der Einzige, der meinen Geburtstag erinnert. Und dann ging ich mich futtern und mich ein bisschen einladen für den Gottesdienst. Manchmal kommen sie nicht. Und dieses Mal hat es mich ein bisschen aufgeregt und gesagt, Jesus, sie braucht 80 Neue, die wissen sowieso nicht. Dann hat mir Jesus gesagt, unterschätze es nicht, ich habe drei, die gerade total offen sind. Kannst du dem schreiben, dem schreiben, dem schreiben. Dann habe ich diesen drei geschrieben und der erste sieht mir gerade sofort zurück und sagt, warum gerade heute? Weißt du was? Ich habe gestern einen Herzinfarkt gemacht und mir geht es ganz schlecht. Der andere hat gesagt, du, ich habe seit gestern so viele Rückenprobleme im Spital. Und ich habe bei allen drei nachfragen können, für die gebeten und die waren noch nie so offen wie dann. Weißt du was? Gott macht ja auch etwas, nicht nur mir. Er ist ja ging dran. Und er ist ging dran, die Leute am Vorbereiten. Dann merkst du, oh, jetzt ist er nachher. Der Heilige Geist sagt, du, dann machst du das. Das macht so Spass. Ich habe gar keinen evangelistischen Druck. Ich kann nur das machen, was er sagt, und dann das machen. Und er sagt mir, das wirkt ja, das ist ein absoluter Burner. Er ist dran, diesen Arbeiten zu helfen. Ich habe zum Beispiel Spiez nicht gemerkt, okay, ich bin der Hirte von dieser Stadt. Dann muss ich gucken, dass der Gemeindepräsident, dass ich mit dem in Kontakt komme. Das ist zwar von falschen Parteien, das gibt es ja manchmal schon so. Ich habe das Gefühl, wie Gott sagt, lade den ein in das teuerste Hotel, das es in Spiez gibt, mit seiner Frau zusammen und meiner Frau. Dann haben wir ihn eingeladen zum Nachtessen und so. Und dann haben wir über alles Mögliche geredet. Und ich sagte, bei mir kann ich alle Gebetsanliegen schicken, dann kann ich für das beten. Dann hat er gesagt, er ist zwar Atheist, aber das kann ich auch schon machen. Dann hat er immer wieder Gebetsanliegen geschickt und so. Aber weißt du, was ihm mal ganz schlecht ist gegangen? Hat er mir sein Büro gerufen, für ihn zu beten. Obwohl er immer noch sagt, er sei Atheist. Ich habe mit ihm x Skitouren gemacht, jetzt ist unterdessen jemand anderes Gemeindepräsidentin und Christen. Und schau, als ich aus Spiez bekam, haben wir dann zumal 1% Christen gehabt. Und heute haben wir 10% Christen, weil so viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und weißt du, was ich glaube? Hier im Oberland wird das so passieren, dass ein Ort transformiert wird. Wir ein Drittel vom Parlament in Spiez, wo alles Christen sind. Vorsteher vom Sozialen und vom Bildungswesen, ganz verschiedene sind alles Christen. Weißt du, ich glaube, wir können einen ganzen Ort verändern. Wir können Spiez durch den Umzug lesen, den Umzug mit unserer Band Worship machen wie hier und hinter zu laufen und ganz Spiez gehört unser Worship. Weißt du, Gott kann das Klima verändern von einem Ort. Und einmal vor vielen Jahren hatte ich eine Vision gehabt, noch hier im Simmental, dass das Simmental Erweckung erlebt. Und ich habe das in der Nacht so deutlich gesehen, dass das Fundament der Häuser wird brennen, aber die Häuser verbrennen nicht. Und es geht von einem Haus zum anderen. Und ich glaube immer noch, dass das wahr wird. Und ihr seid jetzt die das ausleben. Und ich komme noch gerne helfen, wenn ihr jemanden braucht, wo man Menschen zu Jesus führen kann. Aber das könnt ihr selber auch. Aber der Punkt ist, dass wenn ein Fisch neu im Wasser schwimmt, wie Jesus hat dem Petrus gesagt, wird ein Menschenfischer. Aber es gibt solche, die lassen den Fisch so zwischen den Händen durchschwimmen. Aber die packen sie. Weißt du, du musst ihn packen, wenn er kommt. Und das Entscheidende ist, dass du lernst fischen. Packen! Mir geht er kennen wir das Netz. Du wirst immer besser und immer mutiger. Eins, was ich merke, das Entscheidende ist, Menschen zu lieben. Verstehst du? Ich komme nie von oben herab. Ich tue nie irgendwie jemanden mit Druck evangelisieren, sondern Wertschätzung geben, Achtung und Ehre, wenn ich merke, wir sind geliebt. Und wie starke prophetische Worte die Leute überführen, wenn sie merken, woher hat er das? Aber wenn du merkst, dass er nur Gott ihm sagen kann, dann gibt es einen Durchbruch. Ja, der Petrus ist für mich das grosse Vorbild. Wie er hat Menschen zu Jesus geführt und zu Jünger gemacht und er ist bereit gewesen, für Jesus zu sterben. Und ich möchte jetzt noch heute Abend noch beten, dass wir freigesetzt werden. Nur am Schluss noch eine Story, ich habe noch 3 Minuten oder so. Ah nein, ich habe sogar überzogen, Hü und der Vogel. Aber ich erzähle die letzte Story gleich noch. Ich war mal an einer Konferenz in Frankfurt. Der Uli Rösti, glaube ich, war auch dabei gewesen, dann zumal. Reinhard Bonnke hat dort gepredigt. Und nachher weiss ich noch, wie 6 Leute im Rollstuhl waren. Und er hat für die gebetet und die sind alle zusammen aus dem Rollstuhl aufgestanden. Dann habe ich gesehen, was geht denn da ab, dass die alle zusammen laufen können. Dann haben sie eine gebracht, eine Frau vor der Intensivstation, mit dem Bett, mit alles drum und dran und auf die Bühne gebracht. Dann habe ich gesehen, was geht denn da ab? Dann hat er für die gebetet, dann hat der kranke Schwester eine Schläuche abgenommen und die Frau ist nicht auf der Bühne rumgetanzt, sonst wäre sie aber gerade gestorben. Aber dann habe ich gemerkt, das ist etwas Übernatürliches, was da passiert. Das kann nur Gott. Und dort habe ich angefangen zu glauben, dass Gott Übernatürliches wirkt. Und dann erzählt der Bonnke noch so eine Story. Er sagt, er war in London gewesen, wo er seine theologische Ausbildung gemacht hat, am letzten Tag noch durch London durchgelaufen. Und nachher kommt er an einen Ort, an ein Haus, wo er angeschrieben sieht, George Jeffrey. Dann hat er gewusst, George Jeffrey hat so Autorität und Vollmacht, dass die Blinden sehend werden, Lahmen gehend werden, dass gewaltige Erweckung passiert. Lebt er da noch? Dann läutet er. Und nachher kommt so eine Frau raus. Es war aber die Haushälterin, die das ganze Türgris hat ausgefüllt und so. Und dann sagt, was willst du da? Und dann hat George Jeffrey von hinten gerufen, der junge Mann soll reinkommen. Weil Gott hat ihm gesagt, er werde heute kommen. Dann ist er reingegangen und hat George Jeffrey für ihn nur anfangen zu beten. Dann hat er gesagt, in dem Moment, als er betet, sei er auf die Knie und George Jeffrey auch, dann sei die Gegenwart von Gott so mächtig gekommen, er sei wie mit dem Strom vom Heiligen Geist erfüllt worden. Und nachdem ist er rausgegangen, und hat für jeden, den er betet hat, hat er Heilig erlebt. Jeder, den er gesehen hat, er kann ihn zu Jesus führen. Er kommt nachher zurück nach Deutschland am nächsten Tag. Und dann, als er seinen Vater sieht, sagt sein Vater, weißt du was? Die Nacht ist George Jeffrey gestorben. Er hat nur noch den Segen weitergegeben. Wie einen Mantel, den Elia auf Elisa gelegt hat. Dann hat er gesagt, und wer das jetzt möchte, der kann jetzt vorankommen und er wird für ihn beten. Ich war da zuoberst auf der Empore, aber ich war der Erste vorne, ich weiß auch nicht, aber ich habe gesehen, unbedingt, Herr, das muss ich haben. Dann war ich da vorne, dann hat er für mich gebetet. Dann ist das wie mit der Blitz getroffen. Ich bin dort zu Boden wie ein Sack Mehl. Wirklich, ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist etwas reingelegt. Und dann in dem Moment habe ich eine Vision bekommen. Im Himmel gibt es einen Baum vom Leben, der 12-mal im Jahr Frucht bringt. 12-mal im Jahr. Und dann hat mir wie Gott gesagt, ab jetzt wirst du jeden Monat mindestens 1 Person zu Jesus führen. Dann habe ich gedacht, okay, Herr, ich nehme das. Und seitdem ist das so. Und ich bete einfach für euch, dass ihr mindestens 1 im Jahr 1 Person dürft zu Jesus führen. Ich habe einen Wunsch, dass der Himmel bevölkert wird und die Hölle plündert. Und ich lebe nur für das. Ich lebe nur für das eine Ziel, weil ich ein barmherziges Herz habe für Menschen. Ich habe keinen Evangelisationsdruck, ich habe gar nichts. Aber ich habe ein Herz für Menschen, die ohne Jesus verloren gehen. Und das, die Barmherzigkeit ist meine einzige Triebkraft für Menschen. Weil ich Menschen durch alle Böden durchliebe. Und eine solche, die ich schon seit über 20 Jahren auf meiner Liste habe. Und ich muss sagen, die wollen doch sowieso nicht von Gott wissen. Aber ich liebe sie immer noch. Immer noch mit einem Kontakt, so Oberesoteriker, der weiss, mir alles euch erzählen. Und ich höre ihnen immer noch zu, weil ich Menschen liebe. Der Punkt ist, ob wir Menschen lieben. Jesus sagt, ich liebe dich. Die Frage ist, ob wir ihn lieben. Ich möchte es für euch beten, dass ihr etwas empfangt vom Heiligen Geist, das reinkommt ins Herz. Herr Jesus, du siehst hier die Oberländer. Herr, und du hast mir auch heute Abend wie die Vision wieder vor Augen gehalten, dass jetzt das Fundament von Häusern wird verbrennen. Und ich sage, dass jeder freigesetzt wird, ohne Hemmung, einfach die Liebe von dir weiterzugeben. Dass jeder kann fragen, kann ich für dich beten? Es gibt ja genug Kranke. Dass wir frei sind, dem zu erzählen, was wir erlebt haben. Und ich bitte Jesus, komm mit deinem Geist und gib das, was du mir George Jeffrey hast gegeben, Reinhard Bonnke hast gegeben und mir hast gegeben, dass das weitergeht jetzt hier auf die Oberländer. Und ich wünsche einfach eins, dass jeder, und zwar jeder, auch der, der es gar nicht glaubt, du hast auch den ungläubigen Thomas erreichen können, dass jeder Menschen zu dir führen und zu jünger machen kann. Und das Tal soll nochmal der Weg erleben. Das Tal soll nochmal deine Macht sehen. Ich bitte dich, komm mit deinem Geist. Amen. Während wir so still sind vor dem Herrn, kann die Band vorkommen und anfangen zu spielen. Und die nachher hindern wollen, für Gebet können hindern gehen. Ich bin auch hinter. Ich bete gerne für Heilung. Aber ich bete auch gerne für die Erfüllung vom Heiligen Geist. Und während dieser Zeit vom Lobpreis erwarten wir, dass es der Herr macht. Schau, es ist, bin nicht ich. Es ist Jesus allein. Aber er kann so mächtig wirken. Und du wirst einfach staunen, was er herbringt. Und ich bitte dich, komm mit deinem Geist und lass uns empfangen. Das, was von dir kommt. Weil wir ja selber gar nichts. Aber du hast alles. Und du willst ein Werkzeug brauchen, wie ein Petrus. Der Petrus ist der Grund Fels geworden von der Kirche. Klar bist du das Fundament. Aber er war wie einer, der sagt, auf diesen Fels würde die Gemeinde bauen. Und ich sage, hier wirst du Felsen aufbauen. Oder deine Kirche weiterbaust. Und das Reich Gottes wird sich ausbreiten. Herr, hier aussen hat es immer noch zu viele Menschen, die dich nicht kennen. Gib uns ein barmherziges Herz, das frei ist von Furcht. Und ich gebiete jeder Menschenfurcht zu verschwinden. Der dämonische Power, sage ich, der hat hier keine Chance mehr. Der Heilige Geist erfüllt Menschen, wie sie Apostelgeschichte 1,8 heisst, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich sage, das wird heute Abend passieren, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und können Zeugen sein von Jesus. Herr, jetzt überlasse ich es dir, wie du es machst. Aber ich bitte, dass meine Geschwister hier dürfen eine Begegnung haben mit dir, Jesus. Amen.